Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, steht in Johannes Kapitel 17. Ich lese uns die Verse 1 bis 8, den Beginn des hohepriesterlichen Gebetes, das Jesus gesprochen hat. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort. Und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, ein ziemlich häufig in der Bibel vorkommendes Wort, das uns aber eher fremd ist, ist das Wort Herrlichkeit. Es kommt auch in diesem hohepriesterlichen Gebet Jesu und überhaupt in seinen Abschiedsreden häufiger vor. Und ich möchte versuchen zu erklären, was das ist, was in der alttestamentlichen Sprache hebräisch Kavod heißt und in der neutestamentlichen Doxa. Die Herrlichkeit Gottes, was ist das? Das ist zunächst ein Alleinstellungsmerkmal Gottes, gewissermaßen eine seiner wichtigsten Eigenschaften. Wir kommen uns ja auch manchmal herrlich oder glänzend vor, aber immer nur im Vergleich zu anderen Menschen. Verglichen mit Gott müssen wir immer eingestehen und ihm sagen: Keiner ist wie du. Du bist unvergleichlich. Im Psalm 35, Vers 10 steht das auch. Da sagt der Beter: Alle meine Gebeine sollen sagen: Herr, wer ist dir gleich? Und wenn wir das Vorkommen dieses Wortes Herrlichkeit Gottes in der Bibel überblicken, dann wird deutlich, dass man Gottes Herrlichkeit eigentlich fürchten muss. Es ist so, in dem Maße, wie wir die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen, erkennen wir unseren Abstand von und unsere Differenz zu ihm. Andererseits ist es aber auch so, dass die biblischen Texte deutlich machen, dass wir Gottes Herrlichkeit immer wieder brauchen, weil es sonst dunkel ist. Gott gibt uns immer wieder seine Glanzvorstellung. Und was herrlich ist, und auch wenn er herrlich ist, was herrlich ist, ist nicht schwächlich, sondern es ist verlässlich. Aber es ist jetzt ungewöhnlich, denn das Wort Herrlichkeit Gottes hat in der biblischen Terminologie noch eine besondere Bedeutung. Es meint nicht nur den Glanz Gottes, sondern auch das Gewicht Gottes, die Schwere Gottes, gewissermaßen seine Bodenhaftung. Und insofern ist die Herrlichkeit Gottes dann mit einer besonderen Richtung versehen. Es zieht ihn hinunter. Wir haben das an Weihnachten gefeiert, dass Gottes Richtung vom Himmel auf die Erde geht. Und er kommt allerdings in verhüllter Herrlichkeit, um Aufmerksamkeit zu erregen. Deswegen Herrlichkeit. Und etwas, was Aufmerksamkeit erregt, lässt uns hinschauen. Und jetzt kommt Gott, weil es ihn zu uns zieht. Und er hat immer wieder einen besonderen Annäherungsversuch. Was meine ich damit? Gott verbirgt oft sein Handeln unter dem Gegenteil. Ich sage es noch einmal. Gott verbirgt sein Handeln oft unter dem Gegenteil. Damit wir es nicht auf den ersten Blick erkennen und auch um uns nicht zu blenden. Gott will uns schon beeindrucken. Er will auffallen. Wir sollen ihn nicht übersehen. Aber er will beeindrucken, ohne zu überwältigen und ohne zu unterdrücken. Darum ist die Herrlichkeit Gottes oft nicht mit bloßem Auge erkennbar. Und vor allem auch in der Karwoche nicht. Und wenn wir in diesen Tagen dann das Leiden Jesu bedenken, dann sollen wir nicht nur Zuschauer eines grausamen Spektakels sein, wir sollen jetzt mit dem Herzen einen Mehrwert, den Adel des Ganzen entdecken, aber das ist eben nicht auf den ersten Blick erkennbar. Wir sollen Gottes Herrlichkeit sehen, die verhüllt ist, und glauben, aber auch umgekehrt. Glauben, damit wir Gottes Herrlichkeit sehen. Da steht in Johannes 2, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, das Weinwunder geschehen in Kana. Und er offenbarte, heißt es da, seine Herrlichkeit. Und was passierte daraufhin? Und seine Jünger glaubten an ihn. Etwas später in Johannes 11, das Umgekehrte. Jesus spricht zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir haben es also mit der Herrlichkeit Gottes zu tun, mit einer besonderen Methode Gottes, mit einer Vorgangsweise. Und das wird uns umfangreich dargestellt in einer vergleichsweise ausführlich erzählten Leidensgeschichte in den Evangelien. Wie sind da die Stationen? Es geht immer von der Niedrigkeit zur Herrlichkeit. Es geht von der Torheit des Wortes vom Kreuz zur Weisheit Gottes gerade in diesem Kreuz. Es geht vom Sterben zum Auferstehen. In Lukas 24 wird es so zusammengefasst. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und bei Begräbnissen zitiere ich gerne 1. Korinther 15. Was machen wir da auf dem Friedhof? Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Diese drei Stationen des Weges Jesu markieren also nicht einen Höhenflug von ihm. Jesus eilt nicht von Gipfel zu Gipfel und auch wir in seiner Nachfolge nicht, sondern es geht von der Krippe über das Kreuz und dann zum leeren Grab. Wie geht es uns mit der Herrlichkeit Gottes? Zunächst traue ich mich zu sagen und einzubeziehen uns alle, wir lieben Herrlichkeit. Wir lieben die Pracht eines Sonnenaufgangs oder eines Sonnenuntergangs. Und wir lieben gute Sachen, Delikatessen. Wir lieben Herrlichkeit. Aber dann passiert auch Folgendes. Wir vertauschen Herrlichkeit. Wir nehmen die Displays von Gottes Herrlichkeit wichtiger als die Herrlichkeit Gottes selbst. Wir verehren dann die Natur, aber nicht mehr den Schöpfer. Und das ist nicht in Ordnung. Römer 1, 23 sagt dazu, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Wir haben nicht mehr Gott, sondern nur mehr Gottes Bilder, Götzenbilder. Wir nehmen die Herrlichkeit Gottes weg, wo sie hingehört, und legen sie bei, dem sie nicht angehört. Wir vertauschen Herrlichkeit. Und das geht dann so weiter. Die Folge davon ist, wir entbehren Herrlichkeit. Wir haben sie verloren, die Herrlichkeit Gottes. In unserer Selbstherrlichkeit leben wir so dahin, dass Römer 3, 23 dazu sagen muss, sie sind allesamt Sünder. Und was bedeutet das in den Augen des Apostels? Und ermangeln des Ruhmes, der Herrlichkeit, anders übersetzt, die sie bei Gott haben sollten. Wir entbehren Herrlichkeit. Aber dann das Evangelium. Wir entdecken dann auch wieder Herrlichkeit, ganz überraschend und unverdient. Wir entdecken die Herrlichkeit Gottes in Jesus. Er ist der Herr über die Naturgewalten. Er ist der Herr über Sturm und Wind. Er ist der Herr über die Dämonen. Er ist der Herr über die Krankheit. Und die Jünger sagen dazu, das Wort Gottes wurde in Jesus Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen was? Seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Hebräer 1, Vers 3 fasst dann zusammen, er, Jesus, ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Das dürfen wir entdecken. Jesus ist der Prototyp Mensch, die Vorlage Mensch, das Urbild Mensch. Aber da gibt es jetzt einen kritischen Moment. Und der steht uns bevor, in der Karwoche, dass wir uns von diesem Jesus abwenden. Und zwar deshalb, weil in seiner Passion überhaupt nichts Großartiges und Tolles, Herrliches an ihm zu erkennen ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das prophezeit schon der Prophet Jesaja im Alten Testament, sagt von Jesus, er schoss auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das ist die Realität der Karwoche. Aber damit jetzt auch das bloße Auge, auch unser Auge auf seine Kosten kommt und damit Jesus für sein letztes Stündlein, das so furchtbar sein wird, gewissermaßen vielleicht auch ein bisschen entschädigt und aufgemuntert wird, darum kurz vor der Passion noch sein triumphaler Einzug in Jerusalem. Da wird deutlich, der, vor dem wir uns zurückziehen, weil es so furchtbar mit ihm ist, ist eigentlich der König, dem ein großer Empfang gemacht gehört. Allerdings, wie kommt er daher? Nur auf einem Esel. Und wir spüren, irgendwie kommt Gott von seiner verkehrten, verhüllten Vorgangsweise einfach nicht los. Der Einzug in Jerusalem ist ein kurzes Intermezzo, damit wir Jesus nicht unterschätzen, sondern sehen, er ist der König, dem wir dienen sollen. Also wir entdecken hoffentlich die Herrlichkeit Jesu auch in dieser Woche. Und dann, wir empfangen Herrlichkeit. Denn Gott will seine Herrlichkeit nicht für sich behalten. Er will nicht exklusiv herrlich sein, sondern expansiv damit umgehen. An Weihnachten hat es begonnen. Gott expandiert seine Herrlichkeit, dehnt sie auf die aus und überträgt sie auf die, die sie am dringendsten brauchten, damals die verachteten Hirten auf dem Feld. Wie heißt es im Weihnachtsevangelium? Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, den Hirten, und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und dann waren sie angestrahlt und die Herrlichkeit Gottes ist anderen durch sie aufgestrahlt. Und das bedeutet, wir reflektieren Herrlichkeit. Wir sollen Spiegel der Herrlichkeit Gottes sein. Paulus sagt das in 2. Korinther 3. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Und auch in 2. Korinther 4 lesen wir das ganz ähnlich. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir reflektieren Herrlichkeit. Und ein letztes. Wir erwarten Herrlichkeit. Wir gehen auf eine zu. Wir erwarten jetzt nicht den Weltuntergang und dass alles kaputt geht, sondern wir erwarten die zukünftige Herrlichkeit. Dafür hat Jesus gebetet. Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Da ist jeder Mensch, also auch du und ich, eine Gabe von Gott und für Gott. Und wie dürfen wir uns betrachten? Nicht als Zigeuner und Verlorene am Rande des Universums, sondern aufgehoben in Jesu Fürbitte. Eingeladen in Jesu ewige Gemeinschaft, vorgedrungen in Jesu Herrlichkeit, festgehalten von seiner Liebe. Römer 5, 2 sagt Paulus, durch Jesus haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und Römer 8, 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn auch mit ihm leiden, damit wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden, vom Sterben zum Leben. Und Römer 8, die große Überzeugung des Apostels Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Wie geht's uns jetzt mit der Herrlichkeit Jesu, die uns in besonderer Weise, in verhüllter Weise zunächst in dieser Karwoche begegnet, um dann triumphal aufzuleuchten im Osterfest. Jesus betet, die Stunde ist da. Das heißt, wir sollen jetzt spüren, dass wir gemeint sind von dem lebendigen Gott und er uns in seiner Herrlichkeit begegnen will. Es ist uns zwar gerade eine Stunde durch die Zeitumstellung weggenommen worden, aber wir bekommen sie gewissermaßen in der Karwoche wieder zurück. Die Stunde der Verherrlichung Jesu ist da. Bei seiner Gefangennahme sagt Jesus zu seinen Häschern zwar, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Aber dann betet Jesus im hohepriesterlichen Gebet, dass die Stunde der Dunkelheit eine Stunde der Klarheit wird, eine Kernstunde. Und wir dankbar begreifen, was Jesus sagt, es ist vollbracht. Und eine Lernstunde, in der wir merken, dass die Lebensweisheiten dieser Welt uns nicht helfen, zum Beispiel die, die unter dem Kreuz auch noch einmal auftaucht, hingerufen zu Jesus, hilf dir selbst. Und dass wir sie als eine Sternstunde erfassen, weil wir spüren, das, was am Kreuz geschieht, geschieht für mich. Wenn Jesu letztes Stündlein schlägt, schlägt mir die entscheidende Stunde. Und ich darf jetzt im sterbenden Jesus den herrlichen Gott erkennen und dadurch ewiges Leben haben. In seinem Leiden das Leuchten Gottes wahrnehmen, ihn als Sieger erkennen, obwohl er ein Opfer ist. Und dann gibt es eine herrliche Ewigkeit. Und wir haben auch eine völlig andere, entspanntere Perspektive auf das Leben. Und es gibt eine herrliche Zeit. Wieder eine Stunde. Vielleicht gelingt es uns ja in der kommenden Woche, diese eine Stunde einmal einzuhalten. Ich rufe uns auf dazu, es praktisch und konkret zu versuchen, was Jesus zu seinen Jüngern, die ihm eigentlich beistehen sollten in seinem Leiden, sagte im Garten Gethsemane. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde einmal, eine Stunde einmal mit mir wachen und beten? Die Stunde ist da. Vater, hab Dank, dass du dich zu erkennen gibst, auch wenn du dich unter dem Gegenteil deiner Abwesenheit zu verbergen scheinst, dürfen wir dich doch erfassen. Und gerade im Leiden und Sterben deines Sohnes deinen Glanz, dein Leuchten für uns wahrnehmen. Hilf, dass wir darüber froh werden. Danke, dass wir deine Herrlichkeit nicht länger fürchten müssen, sondern dass wir sie empfangen und ausstrahlen dürfen. Hilf uns dazu, in dieser dunklen Welt Licht für dich zu sein. Begleite du uns durch die Tage der Passion, dass wir in rechter Weise erfassen, dass es für uns geschehen ist und dass wir heil werden dürfen durch dein Leiden und Sterben. Und dass gerade in deiner Niedrigkeit deine Herrlichkeit deutlich wird. Und dass du zur Auferstehung nur durch das Kreuz gekommen bist. Und dass auch wir dir folgen sollen auf diesem Weg. Stärke uns dafür. Amen.